Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ah, schön. Das bezehrt das Herz, das geht ins Ohr und das bleibt im Kopf. Schön.
Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
Schön, herzlich willkommen Danke. Zu einer wunderbaren neuen Folge Fort 42, dem Filmpodcast mit den besten Intros auf der ganzen Welt.
Das stimmt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Timon. Freut mich auch.
Danke, es war ja, wir sind ja ein bisschen spät.
Ja. Also, ein bisschen. Haben wir jetzt eine Woche Verspätung?
Ich glaube, fast mehr. Also auf jeden Fall ja einen Tag mehr, aber
Okay.
Also eine Woche und einen Tag, glaube ich.
Ist ja egal. Ja, ihr habt eh keine Zeit gehabt. Ihr hattet genug zu tun mit Schwitzen, so wie wir. dementsprechend habt ihr jetzt nicht viel verpasst. Aber wir sind wieder da, schöner und gewaschener denn je. Ja, ich bin sauber. Ich war gerade duschen noch.
Ich war ja leider ein bisschen krank. Deshalb mussten wir verschieben. Deshalb wollte ich das nochmal klarstellen. Es lag nicht an dir. Es lag einzig und allein an meinem schwachen Körper. Aber ich bin
schön,
gestellt.
Dass du das nochmal so sagst. Ich finde das schön, dass du das so sagst. Weil im Prinzip, selbst wenn du nicht krank gewesen wärst, hätten wir ein Problem gehabt, weil ich kein Internet hatte. Aber somit bist du der alleinige Schuldige.
Stimmt.
Aber das finde ich auch besser so eigentlich.
Moment. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ausbaldowern.
Aber ich glaube, etwa Chaos, ja, egal.
Wir haben mehr Filme geguckt jetzt in der Zeit. Wir hatten auf jeden Fall mehr Zeit zum Gucken. Das heißt, theoretisch hätten wir jetzt auch sogar mehr zu erzählen, oder?
Hast du gerade gesagt, wir hatten mehr Zeit zum Gucken. Glaubst du, ich habe dann auch nichts gemacht?
Also weil wenn ich krank bin, dann hast du auch gefälligst nichts zu tun.
So ist es.
Nee, aber du hast mir ja erzählt, du hast einige wegweisende Filme der Filmgeschichte geguckt.
Ja. Ne? Ja, möchtest du wirklich drüber reden? Ich schäme mich da ein bisschen für.
Nein, erzähl ruhig. Man muss sich für nichts schämen an der Stelle. Wir sind hier offen in alle Richtungen, ja. Also du, selbst wenn du jetzt, weiß ich nicht, großer Fan der Hangover-Reihe bist oder so, ich verurteile dich nicht. Was hast du denn geguckt so?
1917 habe ich endlich mal nachgeholt.
Endlich mal.
Ja, das ist ja wirklich ein Film gewesen. Ich weiß, du meintest gerade nicht den Film, aber ich erzähle das jetzt trotzdem, ist mir doch egal. Erstmal hast du diesen Film total hochgehypt damals. Ich erinnere mich noch an die Folge, war das die erste Folge mit den Oscars, wo gerade die Oscars waren?
Nee, die zweite?
Es war auf jeden Fall sehr am Anfang und da hast du 1917 sehr hochgehypt. Und der hat ja auch den einen oder anderen Oscar abgeräumt. Hat auch den anderen, das stimmt schon alles. Und es wurde einfach mal Zeit und da habe ich ein richtig schickes Steelbook als Muster zugeschickt bekommen und dachte mir, jetzt gönnst du dir. Und ich muss ehrlich sagen, also das ist halt bei mir ein bisschen schwierig mit Kriegsfilmen. Ne? Ich habe ja auch schon erzählt, Dunkirk von Christopher Nolan war nicht so mein Ding und dafür wurde ich auch schon fast aus der Stadt gejagt teilweise. Ich glaube, Full Metal Jacket fand ich noch ganz gut, aber sonst bin ich halt jemand, der. Wobei, Full Metal Jacket habe ich auch mit was anderem gerechnet. Es ist halt so, Kriegsfilme sind für mich so ein Thema, das ist schwierig. Ja, weil ich habe. Wenn ich einen Film anmache, möchte ich mich entspannen, ich möchte Spaß haben. Auch mal mit einem Horrorfilm, oder mit einem Thriller oder mit einem Film, der mich.
Oder Schindlers Liste.
Ja, oder ja, auch selbst Schindlers Liste. Aber ein Kriegsfilm ist für mich in dem Fall. Also Kriegsfilme sind ja. Wie soll ich das erklären? Die sind ja meistens erst gut in den Augen der Leute, wenn die so realistisch wie möglich sind. Und das ist genau der Faktor, der mich an Kriegsfilmen immer stört, dass so ein Kriegsfilm einfach. Du beobachtest einen Krieg. Und das ist einfach keine Unterhaltung für mich. So.
Hast du Jojo Rabbit gesehen?
Nee, da fehlt mir das. Ich hole die jetzt also nach und nach.
Weil das ist, glaube ich, dann der richtige Kriegsfilm für dich.
Ja, warte mal. Und jetzt kam 1917. Und okay. Ich bin mit wenig, ich habe gesagt, ich bin gespannt, weil alle den ja so hochgehypt haben, was mich da erwartet.
Da dachtest du, wenn ich sag, der ist gut, dachtest du sofort so, das wird nix.
Oh, das wird nix. Das kann nix werden. Und ich habe den angemacht und ich muss sagen, ich war von der ersten Minute an gefesselt. Yes. Also, dieser Film ist so verdammt großartig. Einfach, und das, der Faktor, wieso der so großartig ist, ist, es ist kein Kriegsfilm in dem Sinne, es ist ein Abenteuerfilm. So, das Krasseste, was ich an der ganzen Geschichte finde, ist, dass die versucht haben, den Film als One-Taker zu verkaufen. Das ist heftig, weil der Film dadurch wirkt, als würdest du in Echtzeit mit den Charakteren da durch diesen Scheiß laufen. Und das war einfach, das hat mich komplett aus der Socken gehauen, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe in dem Moment. Ne? Ich habe mich ja wenig bis gar nicht mit dem Film beschäftigt. Und das war halt von der Besetzung über die Kameraführung und die Kulissen einfach total gestört. Der Film ist einfach unglaublich gut. Deswegen auch an alle Skeptiker wie mich, die Kriegsfilme nicht so geil finden, definitiv ich habe den auch mit einer vollen Punktzahl bewertet, weil ich habe wirklich nichts an diesem Film zum mäkeln, weil er wirklich durch und durch spannend ist, der überrascht zwischendurch, der ist einfach, ich war ein bisschen verliebt in dem Moment.
Also die Kamera ist echt geisteskrank, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, hattest du die Behind-the-Scenes-Sachen danach gesehen, wo gezeigt wurde, was die an Kamera irgendwie da auffahren mussten, um das so filmen zu können, wie sie es irgendwie wollten. Dass sie irgendwie neue Kameras gebaut haben, die dann an so Stangen sind und wenn der Kran runterfährt, von zwei Leuten ausgehebelt wird und dann rückwärts getragen wird, sodass du irgendwie eine Kamerafahrt hast und also
komplett gestört.
Krank.
Ja. Komplett gestört und sagen wir mal so, du hast halt schon bei dem Film, also es ist kein One-Taker in dem Sinne, ne? Also ein One-Taker ist ja wirklich aus einem Stück geschnitten quasi, ne? Aber bei dem Film ist es halt so, du hast dann halt schon diverse Punkte, so Sicherheitspunkte. Ich habe nämlich irgendwann gedacht, so, what the fuck, Alter? Stell dir mal vor, da passiert jetzt was. Die müssen komplett von vorne anfangen. Und dann habe ich mal genauer drauf geachtet und dann hast du halt wirklich, und da, glaube ich, ist auch viel dann CGI mit eingeflossen. Die haben ja auch den Oscar für das beste CGI letztes Jahr bekommen. Dieses Jahr war das ja. Blödsinn. Und da wurde halt auch viel mit CGI gespielt, um die Übergänge zu schaffen, um neue Ansatzpunkte zu setzen. Aber die haben natürlich trotzdem eine ganze Reihe. Also dreh mal so eine Szene in so einem Setting über 10 Minuten am Stück, das ist schon heftig. Ja. Nicht schlecht. Ja, das stimmt. Nicht schlecht. Deswegen große Props von mir an 1917, definitive Empfehlung. Und
jetzt hast du aber auch sehr gut abgelenkt von dem Film, über den ich eigentlich mit dir reden wollte.
Mann!
Nee, da kommst du jetzt nicht raus.
Warum erzähle ich dir das auch? Warum bin ich so blöd? Ja,
komm, also wir sind doch hier, wir glänzen doch mit unserer Unprofessionalität und da gehört doch auch sowas rein.
Ich lag mit Jesse auf der Couch vor einer Woche und ich weiß nicht warum, aber das wird einfach an dem Prime-Video-Gedöns liegen, weil die da einfach Werbung für machen und ja, ich und Jesse, wir haben uns Bibi und Tina der Film angeguckt von 2013, der erste und dann gestern Abend den zweiten Teil.
Überleg mal, du bist so weit hingegangen, dass du gesagt hast, den zweiten will ich auch noch gucken.
Aber der erste war, also ganz ehrlich, der erste war so schlecht, dieser Film ist wirklich so schlecht. Der ist jetzt nicht null Punkte schlecht, aber der ist so schlecht, dass die Geschichte ist super langweilig. Es ist so hardcore langweilig.
Aber ist es auch, ist es für dich schlecht oder ist es auch aus Kinderaugen schlecht?
Der Film war ja ein richtiger Erfolg. So. Und ich muss auch sagen, der Sprung, also das, ich rede jetzt von den Detlef Book-Filmen, der ja auch in der deutschen Filmszene jetzt kein unbekanntes Gesicht ist. Der hat die quasi verfilmt, die Hörspiele. Und da gab es dann jetzt noch mal Remakes und so, keine Ahnung. So tief bin ich jetzt auch nicht in dem Thema drin, aber ich
merk schon.
Der erste Film, da merkst du halt vorne und hinten, dass da nicht viel Geld im Spiel war. Ja, die hatten nicht viel Geld für Kostüme oder Spezialeffekte und dementsprechend fängt es da schon an, dann hast du halt unfassbar viele cringige Momente. Also der Film beginnt mit einem, der Bruder von Tina fängt an, plötzlich auf dem Bauernhof mit einer E-Gitarre das Bibi und Tina-Lied.
Der singt das Intro, genau. Ja.
Und genauso fängt der zweite Film halt auch an. Also, das ist halt ultimativ cringy, weil der dann halt wie so ein, schon mit einem Sixpack, offenem Hemd so, weißt du, so die sechsjährigen Mädchen alle am Kreis.
Ich verstehe auch nicht, wen soll das abholen? Ist das für die Mütter, die da mit müssen in den Film? Oder warum wird das gemacht?
Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Es macht so oft einfach überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Und ich bin ja groß geworden, also ich meine, Bibi Blocksberg war für mich noch nie ein Thema. Bibi und Tina ja, aber Bibi Blocksberg war für mich immer ein Thema. Das habe ich als Kind auch gerne gehört. Ne? Bin ja mit Blümchen, Bibi Blocksberg, 3 Fragezeichen und so weiter. Das waren halt Hörspiele, die habe ich auch gerne gehört. Und dann kam ja, auch als ich Kind war, ich glaube so 2003, 2004, gab es ja auch eine Bibi Blocksberg-Verfilmung. Ne? Mit, wie hieß die Frau nochmal, auch eine ziemlich coole Schauspielerin, die auch bei Fuck You Goethe nachher die Direktorin da gespielt hat. Weiß der Geier, wie die heißt.
Ja?
Die mag ich auch ganz gerne eigentlich als Schauspielerin. Die Filme, da muss man den muss man halt einfach lassen. Da haben die Bibi Blocksberg auch wirklich als Hexe dargestellt. Aber
hier, warte mal. Oh Gott, jetzt gucke ich gerade hier. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber
was hier jetzt, die Schauspielerin oder der Film?
Sidone von Krosigk hat damals die Bibi gespielt.
Aber ich spreche jetzt, warte mal.
Das ist der ganz alte Bibi-Film.
Ja, genau. Wie gesagt, von 2003. Das ist der Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Da muss man
der sieht aber auch richtig. Also, das Filmplakat sieht schon hart cringy aus. Ja, warte, ich schick's dir mal hier rein.
Die ist auch so richtig darin aufgegangen. Ne? Die ist ja so richtig. Wie so ein kleiner Gremlin. Aber das muss ich sagen, die Performance fand ich deutlich besser als die von der Bibi Blocksberg in dem Bibi und Tina-Film, weil die hat einfach, wenn die anfängt zu zaubern oder zu hexen, hat die keine Emotion im Gesicht. Keine. Als wäre die völlig gelangweilt davon, als wäre die völlig unbeeindruckt, dass die da jetzt irgendeinen Typen irgendwie in der Zeit zurückschickt oder so eine Scheiße, weißt du? Solche Sachen, die schauspielerische Leistung ist halt sowieso allgemein sehr schwierig in dem Film.
In dem neuen jetzt, meinst du?
Ja, in den neuen Teilen.
Ja.
Witzigerweise habe ich aber die Bibi-Darstellerin schon mal getroffen auf einer Party und habe mit der kurz gesprochen.
Was? Warum das denn?
Ja, weil ist das hier diese Lina Larissa Strahl? Ist das, glaube ich. Lass mich mal kurz gucken. Ja, die ist das. Die habe ich mal getroffen. Das war vor 3 Jahren. Also da war schon nach ihrer Bibiotina-Zeit, glaube ich. 2, 3 Jahren. Da war die auf irgendeiner Party, auf der ich auch war. Auf dieser typischen Influencer-Party gedönst, ne, wo du dann da alle Mann triffst. Und die war da auch. Und alle dann so, oh, das ist die. Die hat bei Bibiotina mitgespielt, Schauspielerin.
Ah, ja.
Und so. Und ich so, ja, cool. Die war aber echt nett, aber ich habe mehr erwartet jetzt so. Also ich habe die halt erst kennengelernt und dann die Filme gesehen und war ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen.
Ich dachte, so eine wäre auch arrogant. No Vorurteil hier an der Stelle, aber wenn du sagst, ist nett.
Ja, ich habe die, wie gesagt, 1 Minute gesprochen. Man hat so 2 Sätze, ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir geredet. Das war irgendeine also da ist, glaube ich, irgendwas passiert und dann hab ich mit ihr über das gesprochen, was da gerade passiert ist. Also, da ist ein Gras runtergefallen und. Ja.
Es gibt ein Poster von ihr in der Bravo und die Bravo-Story wurde mit folgender Geschichte untermalt, wenn du unter dem Bild mal liest, was die Headline ist.
Boah, was ist das für ein Bild, Alter?
Also sie ist.
Was?
Sie trägt ein sehr knappes Top und eine blaue, dunkelblaue Pelzjacke darüber.
Pelz, Alter? Also die hat quasi nichts drunter und eine Pelzjacke an.
Hä?
Ja. Es ist schwierig. Also die hat vielleicht schon das Miley Cyrus-Syndrom so nach ungefähr 1 Jahr ihrer Karriere empfunden. So, jetzt war ich 1 Jahr Bibi, jetzt kann ich auch mal.
Aber das kriegst du doch auch nur von der Bravo aufgetischt, glaube ich. Also so,
ja.
So, ich würde jetzt nicht sagen, dass die wirklich so rumlaufen würde.
Ach Quatsch, Blödsinn, das ist halt so typisches Model-Gedöns. Nee, aber wie gesagt, also sagen wir mal so, das kann auch wieder diese rosarote Brille sein, wenn man Kind ist und die Filme geguckt hat. Der alte Bibi Blocksberg-Film ist halt noch, der ist auch sehr cringy teilweise, der ist auch sehr drüber teilweise, aber ich muss sagen, der hat mir das Feeling von Bibi Blocksberg vermittelt. Und Bibi und Tina ist halt wirklich einfach nur ein ziemlich langweiliger Pferdefilm. Also ein sehr, sehr langweiliger Pferdefilm.
Aber es geht doch relativ wenig um Pferde eigentlich, oder?
Es geht eigentlich, ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht sagen, worum es geht. Es geht nicht mal um Bibi und Tina in den Filmen. Das ist halt wirklich so, du hast halt die 2 Hauptcharaktere, aber da wird so elegant drumherum geslidet um diese ganze Geschichte, dass es dann mehr darum geht, dass ein Pferd geklaut wird oder dass dann irgendein Kostümwettbewerb ist. Da sind so viele Charaktere, die alle gleichzeitig sich irgendwie in den Vordergrund drängen.
Ja, es gibt auch keine Charakterentwicklung in dem Fall. Also,
nee, du hast halt auch nicht mal was anderes an. Die haben die ganzen Filme über dasselbe an. Darum, obwohl, nee, beim zweiten Teil nicht mehr, aber beim ersten.
Ja, wegen der Kostümparty.
Ja, wegen der Kostümparty, richtig. Und dann haben die sich, ist doch egal.
Ich finde schön, dass du nicht hinterfragst, dass ich das auch alles weiß, aber wir gehen einfach mal schnell davon weg, damit wir Timon, nicht zu lange.
Wie haben dir die denn gefallen?
Nicht zu lange über diese Filme reden, sondern ich wollte noch ganz kurz anmerken, ich war ja nicht untätig in meiner Krankheit, sondern ich habe vor mich hin vegetiert und war sehr froh, dass ich einen Disney Plus Zugang bekommen habe. Grüße gehen raus an den Markus, vielen Dank dafür.
Zahlst du dann immer selber die 6 Euro im Monat, nee, oder was? Nee,
er meinte, hier ist noch ein Zugang dazu, komm, gönn dir. Und ich habe das Passwort geändert, alle anderen rausgeschmissen.
Jetzt schön, ist meiner. Ja, so wie man das macht, ne?
aber kennst du das, wenn man so krank ist und dann genau weiß, was für eine Art Unterhaltung man irgendwie jetzt braucht? Und du denkst, ich möchte jetzt 4-mal hintereinander große Eier, kleine Fische sehen, alles andere geht einfach nicht. Und,
aber es funktioniert dann auch, ne?
Genau.
Kann man sich dann gönnen.
Ja, und ich habe mir einfach alle Disney-Filme, die ich irgendwie noch sehen wollte, in der Liste gepackt und die nacheinander weggeguckt. Und muss sagen, dass also es ist echt krass, wie viele gute Filme die einfach machen. Weil du denkst dir so, okay, du hast jetzt irgendwie 8 gesehen, da muss auch mal einer dabei sein, der jetzt scheiße ist. Aber ist er halt irgendwie nicht. Klar gibt es mittlerweile so ein paar, die hängen so ein bisschen durch, aber dann gibt es wieder große Meisterwerke.
Ich sag mal so, also in der Zeit von Anfang 2000, also ich sag mal so nach Königreich für ein Lama bis oben, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht die genaue Filmografie von Disney im Kopf, aber es gab eine
krasse
Downphase. Achso, ja gut. Aber es gab bei Disney eine krasse Downphase, wo die auch so Sachen wie Bolt rausgehauen haben.
Ja, oder hier Himmel und Huhn.
Nee.
Die habe ich auch nicht geguckt.
Ja, so, aber dann kannst du ja auch nicht behaupten, dass die nur gute Filme haben, wenn du die schlechten einfach auslässt.
Wenn du nur gute guckst, haben die nur gute gemacht.
Ja, genau so funktioniert das.
Ich bin gerade aber bei Pixar und ich guck gerade, und da war schon, also ein paar fehlen mir noch. Aber ich habe dann Ratatouille geguckt, ich habe Wall-E geguckt, ich habe Oben geguckt.
Ist geil.
Ich habe Findet Dory war tatsächlich der schlechteste von allen, fand ich.
Was? Willst du mich verarschen, Alter? Der war fast besser als Findet Nemo.
Never! Nie im Leben. Der war so
voll
wirr und weird irgendwie.
Alter, ja gut, ich meine, gut, Findet Nemo, besser als Findet Nemo, es war schon sehr nah dran, fand ich. Also allein die emotionale Ebene war in dem Film so krass, ne? Also
das fand ich nämlich, der war so richtig hauruck einfach. So, der wollte jetzt tragisch sein und
ich fand das mega.
Du hast einfach keine Ahnung. Fand's vom Storytelling nicht so geil. wen ich sehr geil fand, den hatte ich schon mal gesehen. Alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest.
Ja. Den habe ich damals in der Sneak Preview plötzlich gehabt, ey. Und da war ich echt so, what the fuck, Alter, Film kommt in einem Monat raus. Ich liebe mein Leben.
Das ist nämlich der. Ja, das ist der zweite Film, habe ich nämlich gelernt, von Pixar oder von Disney auch an sich, ohne Antagonisten. Also davor ist nur Wall-E, wo es keinen Bösewicht gibt und dann Alles steht Kopf, wo er sich ein Mädchen quasi mit ihren eigenen Emotionen auseinandersetzt und jede Emotion so eine kleine Figur ist, die in ihrem Kopf so Konflikte austragen.
Ja, gut, der Antagonist ist ja im Prinzip bei Wall-E der Captain von dem Schiff am Ende oder das Schiff selber.
Ja, aber das zählt, glaube ich, nicht richtig.
Und bei Alles steht Kopf ist es ja eigentlich mehr die Situation. Also es gibt ja, also du brauchst ja schon Antagonisten für einen Film, aber der ist halt nicht so offensichtlich bei den Filmen.
Genau, es ist kein klassischer Gut gegen böse Film.
Ja.
Welcher Film mich aber, das wollte ich nämlich noch sagen, bevor wir hier in unsere normalen Kategorien und so rutschen.
Ja.
Wir können ja natürlich noch über andere Sachen reden, aber welcher mich krass überrascht hat, war Coco. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Absolut. Ich habe nichts erwartet, ne? Aber der
Film,
haut rein. Der haut richtig rein. Das ist richtig gut.
Vom Drehbuch oder von der Story ist er manchmal so ein bisschen vorhersehbar, das ist aber auch okay. Aber emotional hat er mich so abgeholt. Also der war richtig schön traurig einfach. Also so traurig schön.
Definitiv. Ich finde, der verliert zum Ende hin so ein bisschen an also der verliert definitiv am Ende ein bisschen an Spaß, ne? Ich finde das Ende, war das nicht so mit dem, er dachte, das wäre sein Onkel und dann ist er doch nicht sein Onkel.
Jetzt kannst du doch nicht spoilern jetzt hier.
Ja, mein Gott, Ist doch völlig egal, der Film macht trotzdem Spaß ohne Ende. Aber wie gesagt, den Teil fand ich halt dann nicht so, weil der war halt wirklich voraussehbar, der Teil.
Aber ich fand gerade das Ende, das war. Die können halt auch einfach Lieder, ne? Bei so einem Film, ja, der sich auch sehr viel um Musik dreht, da können die auch richtig raushauen einfach.
Das war auch der Grund, warum Disney so eine Flaute hatte. Die haben nämlich angefangen, ich glaube, die haben angefangen, mit Pixar zu konkurrieren. Und Pixar hat ja auch nie mit Musik gemacht. Und dann fingen die an mit den Animationsfilmen. Und ich finde, Disney ist, seitdem die wieder auf Musik setzen, wieder richtig geil geworden. Mal abseits davon, dass die Pixar aufgekauft haben und so. Aber wenn du jetzt mal an Vaiana denkst, an Frozen. Frozen, klar. Also, da kann man
jetzt. Den habe ich jetzt auch endlich mal geguckt.
Der erste Teil, den zweiten kenne ich noch nicht, aber der erste Teil, der war auch richtig gut. Der geht einem natürlich irgendwann voll auf die Eier, weil du das überall hörst und siehst aber es ist einfach ein sehr guter Film, ne? Und die Musik ist auch sehr gut und das ist halt einfach die Stärke von Disney, ne? So, Küss den Frosch war, glaube ich, wieder die erste, oder Rapunzel, nee, Küss den Frosch und dann kam Rapunzel, das waren so wieder die ersten Disney-Filme, die nach langer Zeit mal wieder Musik mit eingebracht haben, aber ja, aber wir wollen jetzt nicht länger über Disney-Filme reden, oder? Das ist heute gar nicht mal das Thema. Nee.
Aber da wollte ich sagen, Coco auf jeden Fall große Empfehlung.
Definitiv.
Dafür Unglaublichen 2, naja.
Wie? Echt?
Ja, nee, das war zu vorhersehbar und.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich wie ein Honigkuchenpferd im Kino gefreut. Aber ja, ich habe schon wieder vergessen, worum es ging.
Aber das ist auch, wenn du so alle nacheinander guckst, dann fallen die halt so ein bisschen sind schon eher raus und so.
Ja, gut,
das
stimmt.
Gegen einen Wall-E, gegen einen Oben und gegen Ratatouille kommt halt Unglaublichen 2 nicht ganz so an.
Ja, die Originals sind halt eigentlich meistens besser. So. Also bei Toy Story muss ich sagen, die haben sich fast bei jedem mal gesteigert. Jetzt bei 3 haben sie den Höhepunkt erreicht und 4 war natürlich nicht so gut wie 3, aber war auch noch ein cooler Film. Das stimmt schon, Alter. Die Originals, die sie da raushauen, teilweise mit den, diese Ideen, die kommen, das ist einfach geil.
Gut. Aber ich wollte noch kurz sagen, was soll das eigentlich, dass der Toy Story 4 Film in Deutschland nicht Toy Story Film heißt, sondern alles wird auf kein Kommando. So, was?
Das ist einfach, und dann nicht mal Toy Story, sondern Toy Story. Also, in jeder Pore meines Körpers habe ich es gehasst. Ich habe es gehasst und ich hatte Angst vor dem Film, aber Gott sei Dank habe ich den auf Englisch geguckt, als der rauskam. Und dann habe ich quasi mich sehr gefreut, weil ich habe den auf Deutsch noch mal geguckt und auf Deutsch ist der nicht so gut wie im Englischen, tatsächlich. Mit Forky und so, das ist halt, die Gags kommen im Englischen bei dem Film richtig gut erstmal rüber. Und bei dem Deutschen wirkt das alles so wie ein weiterer Toy-Story-Film, sie versuchen es irgendwie noch mal, aber irgendwie klappt das nicht, so nach dem Motto.
Ich glaube, ich habe ihn aber auch im Englischen gesehen, ja.
Wie Forky einfach zum Müll rennt und Trash ruft, ne, das ist einfach, ich hab mich beömmelt vor Lachen. Und dann im Deutschen ist es halt so null emotional, so, was da passiert ist. Egal, also runter, ne? Machen wir die neuen jetzt? Die neuen?
Genau, ja, da kannst du ja viel zu sagen, bestimmt.
Ja, sag erst mal an.
Also, liebe Freunde, wir haben
Nein.
Achso, ich muss doch die Kategorie nochmal einleiten. Wir waren jetzt so lange
nicht mehr
da.
Okay.
Also, liebe Freunde, wir haben ja unsere Top 250 IMDb-Filmlisten und arbeiten uns ja weiter runter. Und wir sind im Moment bei Platz 9 angelangt. Und da sind wir heute zwei glorreiche Halunken aus dem Jahr 1966 von Sergio Leone.
Ninth Place. The Good, The Bad and The Ugly. In Klammern ein viel besserer Titel als der deutsche.
Ich verstehe, wo ist ein Typ ist einfach weg.
90s.
Wen haben die denn ausgeschlossen?
Ja, das ist einer der Teile, die ich jetzt gerne mit dir besprechen wollte, aber naja.
Nein! Ja, Schande über mich, wie gesagt. Also, wir hatten ja gerade schon darüber geredet, dass man, wenn man krank ist, nur eine ganz bestimmte Art von Unterhaltung irgendwie braucht. Und ich habe diesen Film nicht gesehen. Es tut mir sehr leid.
Timon, du holst ihn nach.
Ja, ich schreibe den auf die schwarze Liste.
Du holst den für nächste Mal nach. Ich komme zu dir nach Hause und setz mich neben dich, wenn du das nicht machst.
Versprochen, wirklich. Wie lange geht der?
Ja, der geht schon eine ganze Weile. Das ist schon nicht einfach. Ja, und gerade weil du keine Western magst, wollte ich so gerne mit dir darüber reden. Weil ich bin halt, pass auf, wir leiten das Ganze jetzt mal ein. Ich bin halt auch kein großer Fan von Westernfilmen. Ja, ich habe als einzige Zugang zu Westernfilmen habe ich Tarantino, ja, mit Hateful Eight und Django Unchained. Und vorher habe ich, und Once Upon a Time in Hollywood ja auch irgendwie, aber Ich habe da keinen Zugang zu gehabt. Null. Niemals. Ich habe, das sind für mich einfach nur sehr lange, sehr trockene Filme gewesen. Und das war jetzt der allererste richtige Spaghetti-Western, ja, die Italo-Western, den ich geguckt habe. So. Und ich dachte mir, geil, der Timon guckt den auch, ne?
Ja.
Und dann kann man da richtig schön drüber reden.
Ja.
Und dann wirst du aber mal krank. Und guckst.
Ja, I'm sorry.
Unglaublichen I'm zwei. Sorry. Und nicht mal Bibi und Tina. Ja,
Was möchtest du mir denn, möchtest du den schieben? Möchtest du jetzt was
nein,
drüber sagen
nein,
oder reden wir nächstes Mal drüber?
Ich würde da, weil dann haben wir ja Doppelproblem heute. Das zieh ich jetzt durch.
Dann
pass zieh auf. Durch. Also ich würde das so machen, ich rede da jetzt ein bisschen drüber und wir reden, so wie bei 12 Geschworenen, so hat das doch auch gut funktioniert.
Okay.
Dann weißt du schon mal, worauf du dich vorzubereiten hast, ne? was dich erwartet. Die Leute haben auf jeden Fall Platz 9 mal gehört. Also, wir reden hier gerade über einen der elementarsten Western-Filme der 60er Jahre und allgemein der Western-Filmgeschichte. Ich weiß nicht, Spaghetti-Western ist ja wirklich der umgangssprachliche Begriff, weil damals eine große Welle, und darum geht es ja auch in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel, das hat ja Tarantino auch irgendwie verfilmt. Spaghetti-Western war damals so eine große Welle an Filmen, die dann aus Europa nach Amerika geschwappt sind, wo dann auch nachher viele amerikanische Schauspieler durch groß geworden sind, die dann sich da mit eingehakt haben, wie zum Beispiel jetzt Clint Eastwood. Clint Eastwood spielt in dem Film mit und der ist ja durch Western richtig erfolgreich und er ist groß geworden und also sagen wir mal so, ich habe mich genauso wie bei Schindlers Liste tatsächlich auch auf einen sehr, sehr anstrengenden und sehr langen Tag vorbereitet und da sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass Westernfilme oder Spaghetti-Western als solches, die sind nicht umsonst, das ist nicht umsonst ein eigenes Genre, weil die Machart der Filme, die ist sehr, ja, sehr besonders, möchte ich mal sagen. Also die Regisseure jetzt hier, Sergio Leone, der ja auch eigentlich die elementarsten Spaghetti-Western meiner Meinung nach gedreht hat, ne, Spiel mir das Lied vom Tod, Zwei glorreiche Lungen, was hat er noch gemacht, Für eine Handvoll Dollar oder sowas hat er noch gemacht und der ist ja auch dann relativ, ja, nach seinen größten Erfolgen gestorben, Once Upon a Time in America, also worauf quasi, eigentlich ist der Typ, warum Tarantino wahrscheinlich Filme macht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und der Typ, also Tarantino liebt ihn einfach und das kann man auch nachvollziehen, weil filmisch gesehen, das ist halt, du erkennst, also jetzt kann ich erst verstehen, was hinter Tarantinos teilweise Schnitten und so weiter lag an Gedankengut, ja. Sagen wir mal so als Beispiel, ich versuche mich hier gerade irgendwie auszudrücken, aber es ist gar nicht mal so einfach. Zum Beispiel ein Stilmittel, was in Spaghetti-Western halt sehr viel benutzt wird, ist der Austausch von Blicken. und auch die Nahaufnahmen dieser Blicke, ja. Also das heißt, ich glaube, die ersten 10, 15 Minuten in dem Film wird fast
nur Blicke.
Wird fast nicht geredet und sehr viel über Mimik gearbeitet, ja. Über Mimik und über Musik, über Kameraeinstellungen und so weiter. Und wir reden hier übrigens gerade über den Wilden Westen, ne? Also ist klar, beim Western geht es um Wilden Westen. Allerdings spielt bei dem Film jetzt explizit, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch bei allen Western ist, da bin ich raus. Ich kann jetzt wirklich nur über den einen sprechen. Da geht es auch teilweise noch um den Bürgerkrieg in Amerika. Das heißt, gegen die Yankee-Doodles, gegen die, wie heißen sie, die Konföderierten und so weiter. Und ich finde, und das muss ich sagen, hat mir an dem Film gar nicht gefallen. Und da hätten wir dann wieder den Punkt, den ich vorhin hatte mit meinem Kriegsfilmspaß.
Ja.
Dass du halt diese Settings sagt man so,
Settings.
Ja doch, Settings, ne? Immer wechselst. Also du hast zwischendurch wirklich so einen waschechten Western, wo du dann da um 12 Uhr, ne, stehst mit zum Duell und so eine Geschichten und halt diese, es ist halt wirklich The Good, The Bad and The Ugly ist halt so ein guter Titel. Der drückt genau das aus, worum es in dem Film geht und auf Deutsch heißt er einfach Zwei glorreiche Lunken und spoilert fast schon das Ende von dem Film, was halt einfach total bescheuert ist eigentlich. Beziehungsweise Er spoilert nicht. Ich weiß auch nicht, wie die auf diesen bescheuerten Titel gekommen sind. Egal.
Aber jedenfalls, es hat wohl lange Tradition in Deutschland, sich bescheuerte Titel auszudenken.
Ja, irgendwie. Ich glaube, das hat halt damit zu tun, weil in diversen Teilen des Films zwei von den drei Leuten eng miteinander zusammenarbeiten. Aber die arbeiten nie so eng miteinander zusammen, dass man meinen könnte, dass das zwei glorreiche Halunken sind.
Das sind halt zwei zwei separat voneinander getrennte Halunken, oder was?
Ja, genau. Und ich sehe hier gerade, okay, Alter, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel für Soldaten und so was offen. Und die steht ja tatsächlich, gilt als Klassiker des Italo-Westerns nach für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, der dritte Teil von Leones Dollar-Trilogie. Okay, ist das wirklich? Okay, also ich weiß nicht, ob das storytechnisch tatsächlich miteinander zusammenhängt.
Was?
Ist auch egal. Es ist so viel auf einmal. Ich setze mal wieder da an, wo ich ursprünglich hin wollte. Also, du hast halt diesen Western-Style.
Aber Moment, ich gucke gerade, nämlich Clint Eastwood spielt auch in dem für ein paar Dollar mehr mit.
Ja, ja, klar.
Aber seine Rolle heißt anders.
Ja, okay, dann ist das vielleicht. Okay, Clint Eastwood heißt ja in dem Film, hat ja auch gar keinen richtigen Namen. Der Blonde oder so hat nennen die den da immer, oder?
Ja, aber er spielt nämlich auch in für eine Handvoll Dollar mit, also dem ersten. Und da hat er auch einen anderen Namen als im zweiten und im dritten.
Der hat ja auch noch Dirty Harry und so eine Geschichte nachher gemacht. Also wobei, nee, das ist ja gar kein Western, oder? Ist das nur ein Western? Alter, dieses Thema ist einfach so komplex und groß. Ich verstehe, warum sich da ein ganzer Kult hinter entwickelt hat und warum die Leute das lieben. Das muss man auch lieben. Das ist wirklich so eine Sparte, das ist wie so Experimentalmusik für mich, war das in dem Moment. So, ich gucke das, ich finde das irgendwie faszinierend, aber ich finde es auch gleichzeitig sehr anstrengend. So, und ich musste mir auch die ganze Zeit so das Bild vorstellen, wie dann halt so der typische Fatty, ne, mit einem Bierchen vom Fernseher sitzt und sich dann endlich mal wieder einen Western anguckt oder so.
Ja, schön Western.
Und ich habe das Gefühl, ich rede hier komplett alle Dinge, die mir im Kopf schwirren gleichzeitig. Habe ich irgendeinen roten Faden durch meine Erklärung jetzt gehabt? Nee, ne?
Ich wollte aber sagen, weil du meintest, Sergio Leone, und man kennt den Namen ja immer so als sehr prägend, aber der hat nur 7 Filme directed.
Ja, ja, eben, deswegen. Also der hat 7 elementare Filme dieser Western-Geschichte rausgebracht und ist dann leider gestorben, irgendwie 89 oder so. Ja, aber ich versuche jetzt noch mal da anzusetzen, wo ich
wollte. Ja, mach das.
Du hast halt diesen Western-Aspekt, aber gleichzeitig bewegen sich dann die Charaktere aus dem Western in den Krieg. Also du hast plötzlich Cowboys. Also es macht ja auch Sinn. So, das ist ja der Wilde Westen und der Bürgerkrieg, das war ja alles in derselben Zeit. Das ist ja jetzt nicht komplett. Aber es wirkt einfach so weird, dass es überhaupt nicht da reinpasst. Dann hättest du plötzlich 2 Disney-Charaktere, die dann plötzlich in einer Romantikkomödie mit dabei sind oder so. So wirkt das irgendwie für mich in dem Moment. Und ich mochte die Szenen, die sich um den Krieg drehen, tatsächlich auch überhaupt nicht. Also die waren für mich so. Ich hätte mehr dieses klassische 1-gegen-1 Western oder beziehungsweise es geht in dem Film ja quasi darum, dass es wurde eine Kutsche überfallen.
Aha.
Mit einer großen, ich glaube, Kriegsanleihe, also halt wirklich viel, viel Gold, was sie da quasi geklaut haben. So, und dann ist da ein Typ, der hat das quasi versteckt und der hat das dann, der hat die Information gesät. Und 3 verschiedene Typen kriegen gleichzeitig ungefähr die Information, wo dieses Gold wohl ist, aber nicht alle Informationen. Der eine weiß, das ist auf dem Friedhof, der andere weiß, welches Grab das ist, und der dritte, der weiß noch weniger,
weiß ich gar nicht. Was.
Der weiß auch irgendwas. So. Und die versuchen dann jetzt über diese, ich glaube, der Film geht auch irgendwie 3 Stunden oder so, irgendwie dahin zu kommen und kommen sich gegenseitig in die Quere, beziehungsweise eigentlich die Hälfte des Films will nur einer dahin, und dann kommt der zweite, der erfährt das dann und der erpresst den anderen. Also es ist halt schon eine sehr verwobene Sache, und die lassen sich mit der ganzen Geschichte sehr, 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 sehr viel Zeit und arbeiten dann aber auch, wie gesagt, die Teile aus dem Bürgerkrieg viel aus. So, was ich auch in dem Moment überhaupt nicht verstehe, weil die Hauptstory, die braucht zwar diesen Aspekt mit dem Krieg, ja, das ist wichtig für die Story, aber dennoch nicht in dem Umfang. Also dann wird einfach mal die Hauptstory unterbrochen, so wie in so einem typischen Videospiel für eine Side-Story. Ja, spreng mal die Brücke in die Luft. So, dann beschäftigen sich eine halbe Stunde damit, diese Brücke in die Luft zu sprengen, und dann geht's erst weiter, so nach dem Motto.
Ich finde das generell weird, dass, also du erzählst das so, spielt ja alles in Amerika, dass die Italiener da so interessiert waren, was da in diesem Bürgerkrieg alles passiert ist, weil normalerweise hätte ich gedacht, so, okay, sie drehen jetzt so einen klassischen Western, weil die halt Cowboys und so cool finden, aber diese Süd-Nord-Staat-Konflikte irgendwie da so auszuarbeiten.
Es sind übrigens Revolverhelden, keine Cowboys. Das muss man auch noch mal sagen, weil Cowboys sind wieder was anderes, ne?
Ja.
Das habe ich in dem Film auch erst festgestellt, ne? Wir sagen da jetzt so Cowboys zu, aber es sind halt Revolverhelden.
Also es ist basically wie Walking Dead, die vermeiden, Zombies zu sagen.
Ja.
Denn sind ja Walker eigentlich.
Die sagen jetzt auch nicht Revolverhelden, aber die vermeiden auf jeden Fall den Begriff Cowboy.
Oh nein, da sind ein paar Revolverhelden.
Weil Cowboys in dem Sinne wirklich Männer sind, die auf Pferden quasi Kühe treiben.
Ja, genau.
Ne? Und Revolverhelden sind wirklich dann Verbrecher, die in Banken gehen und Banken ausrauben oder halt, keine Ahnung, die handeln halt nicht dem Gesetz entsprechend. Und darum geht's dann halt, ne? Und ich muss sagen, irgendwie hat mir der Film sehr gut gefallen.
Hast du ein Fazit? Genau.
Ja, genau. Mir hat der Film irgendwie schon gut gefallen, aber der war mir viel zu lang. Den hätte man auf die Hälfte runterkürzen können, dann wäre deutlich besser gewesen, meiner Meinung nach. Klar, für Liebhaber ist das natürlich ein Orgasmus sondergleichen, möchte ich mal sagen. Also die genießen diese 3 Stunden wirklich. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es ist, wie gesagt, eine ganz andere Art von Film, als die wir jetzt so kennen, ne? Die Machart, die Kleinigkeiten, auf die achten, sind halt sind ganz andere, als die jetzt in so Mainstream-Streifen ausgearbeitet werden. Ein Kompliment muss man denen aber lassen, und das ist halt auch sehr wichtig bei den Filmen, muss ich gestehen, das ist der Soundtrack. Ennio Morricone hat den Soundtrack ja damals gemacht und hat ja auch.
Klar, ja, wie casual du das einfach sagst, natürlich hat der den gemacht.
Ja, Ennio Morricone ist halt schon so wie Hans Zimmer oder wie James, wie heißt er von. Boah, fuck, jetzt. Genau den Namen habe ich vergessen von Star Wars. Fuck.
Jetzt, der von Star Wars halt.
Nee, warte, jetzt, das muss ich jetzt nachgucken. Sonst hasse ich mich.
Oh.
John Williams. Wie komme ich auf James, Alter? Na egal, egal, das sind halt so Legenden, die machen halt wirklich, Alter, das ist elementare Musik und halt dieses.
Ja,
das geht halt durch einfach, ne? Und dann halt auch am Ende Ecstasy of Gold, ne, wo die das Gold dann wirklich finden. Das ist der Track, mit dem Metallica fucking auf die Bühne geht, Alter. Das ist einfach so eine epische Hymne. Das ist einfach so geil. Und,
ich hab's gerade nicht im Ohr. Willst du es ansingen oder soll ich es später hören?
Hör dir das an. Das kann ich gar nicht so
wie
rüberbringen.
Heißt es?
Ecstasy of Gold. Ich kann dir mal, ich habe den Soundtrack vorhin noch gehört. Ich kann dir den mal eben hier teilen.
Ah, ja. ich hab schon.
Hast du? Und Ennio Morricone, muss ich auch sagen, und das wird mir dann jetzt auch erst so richtig klar, Tarantino hat Ennio Morricone, der jetzt mittlerweile schon Anfang 80 ist oder noch älter oder so, der hat den für Django Unchained bekommen und für Hateful Eight. Und der hat sogar für, ich weiß nicht für welchen der beiden Filme, aber der hat einen Oscar für den Soundtrack gekriegt.
Oh.
Und ich habe das damals gesehen und da war mir das gar nicht klar, dass in dem Moment ein Held für Quentin Tarantino in seinem Film mitwirkt.
Mhm.
Also Ennio Morricone hat quasi für, also wenn man da durch die Diskografie davon dem geht oder Filmografie, der hat für jeden elementaren Western den Soundtrack geschrieben, ja. Der hat für das Ding aus dem All und so eine Geschichte, also der hat so viele richtig kranke Soundtracks gemacht und dann jemand wie Quentin Tarantino, der sowieso Spaghetti-Western liebt und wie sonst nix, hat dann ausgerechnet den Mann dazu gekriegt, für seine Filme Musik zu machen. Das ist schon, da wird einem die Tragweite erstmal richtig, richtig bewusst. Aber wie gesagt, ich würde gerne mit dir da nochmal drüber reden, nächste Mal. Ein bisschen.
Gerne. Ja, du hast jetzt einen sehr langen Monolog wieder gehalten.
Ja, es tut mir leid, ich hätte den auch kürzer halten können, aber ich wusste nicht, wie ich das am besten überbringe.
Aber es hätte ja auch ein Dialog sein können, wenn ich meine Hausaufgabe auch vernünftig gemacht hätte.
Ja, ist deine Schuld mal wieder. Alles deine Schuld.
Nein, ich nehme das auf mich, ja. Aber wir können ja mal zum nächsten Film übergehen.
Ja, machen wir.
Wo wir auch gar nicht so viel drüber reden können, weil ich ja letztes Mal schon gesagt hatte, da gab es ja ein kleines Problem mit meinem mentalen Zustand, als ich das geguckt habe.
Mach erst mal, damit die Leute wissen, worum es geht.
Ja, Entschuldigung.
Platz Nummer 10. Der Herr der Ringe. Die Gefährten von 2001, aus 2001, directed von Peter Jackson.
Ist 10th Place, Lord of the Rings, Followership of, ich hab vergessen, wie heißt der auf Englisch, Follower, The Fellowship the of Fellowship, the Ring.
Ja, genau.
From the year 2001, from the director Peter Jackson. Das hatte ich mal besser drauf, ne? Ich bin heute nicht so.
Ja, irgendwie.
Tut mir leid, das, aber. Ja, Herr der Ringe 1. Wir hatten letztes Mal Herr der Ringe 3. Und vielleicht kommt auch bald Herr der Ringe 2.
Mensch, das wäre ja eine Überraschung.
Die Reihenfolge ist aber auch richtig.
Also, wie gesagt, ich hab letztes Mal dazu gesagt, für mich, ich bin ein bisschen jünger, ne? Also, als der rauskam 2001, war ich 6. So. Und da war das nicht ganz so meine Zeit. Und ich bin eher mit Harry Potter dann groß geworden. Und für mich war Herr der Ringe immer so ein bisschen das Magic the Gathering, wenn für mich Yu-Gi-Oh! Das Hauptspiel war. Und das haben so die Großen geguckt, die aber auch manchmal so ein bisschen weird waren. Aber ich fand ihn cool. Der war halt ein bisschen erwachsener so als Harry Potter, ne? Du hast relativ viele ältere Charaktere halt einfach drin. Es wird ein bisschen mehr, es ist alles ein bisschen größer, ein bisschen epischer. Und ich finde trotzdem sehr cool erstmal, wie der gemacht ist. Weil ich finde den Stil sehr cool und mag die Rollen auch sehr gerne. Also ich finde, die sind sehr schön getroffen worden, die einzelnen Charaktere, dass du diese irgendwie Hobbits hast, die so ein bisschen cool sind einfach. Dann hast du den alten Gandalf und so Charaktere wie Legolas, der halt einfach so ein Player irgendwie ist. Aber deshalb, ich finde ihn cool, aber ich konnte mich nie da so krass reinkopfen in dieses Fandom, weil ich, glaube ich, einfach ein paar Jahre zu spät geboren bin.
Wir haben ja letztes Mal schon viel drüber geredet. Ich überlege gerade, was man da noch zu sagen kann. Also in erster Linie muss ich dazu sagen, Herr der Ringe hat das begonnen, was Game of Thrones völlig auf die Spitze getrieben hat.
Ja,
das stimmt. Und zwar, du fängst ja in dem Film total easy locker an bei Herr der Ringe. Beziehungsweise nicht direkt im Auenland, wird natürlich die Vorgeschichte mit den Ringen und so weiter erzählt, aber du fängst halt eigentlich im Auenland an, lernst dann Frodo kennen, lernst dann Bilbo kennen, du lernst Sam kennen, die Zwillinge, Gandalf und so weiter. Du lernst die Hauptcharaktere quasi kennen in der ersten halben, dreiviertel Stunde. Und ab dem Moment, wo es dann losgeht und wo die dann quasi anfangen, zu anderen Städten zu reiten und so, war ich als Kind raus. Also mein Vater hat versucht, mir den, ich glaube, ich war 9 oder 10, und da hat er gesagt, komm Marcel, wir gucken den mal jetzt, der ist ja, nicht so schlimm, der ist zwar ab 12, aber wir machen das mal. Und das war für mich ein richtig kranker Moment, weil ich normalerweise nie Filme gucken durfte, die nicht meinem Alter entsprechen. Aber mein Vater war, glaube ich, in dem Moment ein großer Herr-der-Ringe-Film-Fan. Und ich habe in der Tat, weil einerseits der Film war, glaube ich, einer der längsten Filme, die ich bis dato gesehen hatte. Ich glaube, Mary Poppins war ähnlich. Ja, Mary Poppins hat dran gekratzt, aber war nicht so lang wie Herr der Ringe. Das war der erste Faktor. Und B, irgendwann bin ich einfach nicht mehr mitgekommen mit dem Kopf. So, du hattest dann plötzlich da Elfen, dann war da ein König, dann waren da nochmal dann Zwerge. Die sind dann alle zusammen zu einem anderen Volk gegangen. Dann haben die da wieder geredet. Also es ist halt sehr viel, sehr wenig Gekämpfe und viel Gerede in dem Film, was ja im Prinzip für uns jetzt in dem Fall nicht schlimm ist, ne, weil das ist ja ein guter Aspekt, aber es ist einfach kein Kinderfilm, null.
Ja, genau, als Kind willst du ein bisschen, also ich glaube, wenn ich als Kind Filme geguckt habe, war so das Reden immer so das Langweiligste an den Filmen und die Action dazwischen war irgendwie schon geiler.
So, und für die Action, wenn man mal jetzt auf den dritten Teil guckt, also das ist für 12-Jährigen auch schon too much. Also der ist zu Recht ab 16.
Aber wenn du da warst du ja, ach, der ist ab 16?
Der dritte ist ab 16, ja.
Ach so.
Und den dritten habe ich auch, also sagen wir mal so, ich habe die Herr der Ringe, also, ja, sagen wir mal, ich habe 2002, 2003 Herr der Ringe 1 geguckt. Dann ein Jahr später habe ich den nochmal geguckt mit meinem Vater, weil ich gefragt habe, ob wir den nochmal gucken können, weil ich einfach, ich mochte dieses Feeling. Das Auenland ist einfach so, diese Fantasiewelt hat mich richtig gecatcht, aber ich habe einfach nicht verstanden, worum es in dem Film ging. Dann hatte der einen Ring und hat den auf und dann war der plötzlich weg. Und dann kamen irgendwelche bösen Reiter und wollten den Ring wieder haben. Ich habe auch den Anfang überhaupt nicht gerafft. Mit Saruman Sauron heißt er, ne? Saruman war der Zauberer, immer noch verwechselt.
Ja, ja.
Und so weiter, dass der halt so das ultimative Böse ist und dieses Auge, dass er das halt auch ist, das habe ich überhaupt nicht gerafft in dem Moment.
Im Moment, er ist der Typ. Und das Auge?
Was? Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Oder wieso zum Teufel der jetzt einen Ring irgendwo weit wegbringen muss, das habe ich auch nicht verstanden. Aber dennoch war das Interesse auf jeden Fall da und das war auch so mein erster Zugang in die Fantasy-Welt. Ich glaube, danach habe ich dann auch doch mich relativ viel mit dem Thema beschäftigt. So, dass die Reise ins Labyrinth und sowas habe ich dann geguckt. Also dann schon auch mal Filme geguckt, die nicht mit der Realität zu tun hatten oder mit irgendwelchen Comicwesen, sondern halt mit diesem Fantasy-Faktor. Und dann Jahre später habe ich dann Herr der Ringe 1, 2 und 3 geguckt. Wobei ich beim dritten Teil halt bei der Riesenspinne ein bisschen. Da hatte ich ein bisschen Probleme, muss ich sagen, aber.
Ich muss sagen, ich habe gerade noch mal mir das Cover angeguckt vom dritten. Und das sieht ja richtig trashig aus. Also, ja. Das sieht aus, wie wenn du im Mediamarkt irgendwie mal in den ganz hinteren Ecken durch die DVD-Regale gehst und so. Weiß ich nicht, so.
Ja.
Lord of the.
Ist völlig überladen.
Chinks oder sowas.
Irgendwie. Völlig überladen, aber es sind halt drei Klassiker und ich finde auch die Platzierung, die auf diesem auf dieser Liste jetzt ist, also Teil 3, dann Teil 1 und dann Teil 2, finde ich genau richtig, weil ich fand den zweiten Teil immer am schlechtesten. Der zweite Teil war halt immer nur ein Bindeglied, ja, der hat nie, also nicht bei allen Filmen, sondern jetzt explizit bei Herr der Ringe, der hat mir nie irgendwie was gegeben. Diese komischen laufenden Bäume, die fand ich immer super geil.
Ach, aber ich meinte auch den zweiten gerade beim Cover, sorry. Ich habe, glaube ich, Dritter gesagt,
so.
Aber ich meinte das Cover von ja. Die zwei Türme. Das billig aussieht.
Das erste Cover ist noch richtig gut, finde ich, aber der dritte und der zweite ist halt völlig überladen. Also da passiert viel zu viel auf dem. Ist auch wurscht.
Ja,
Herr der Ringe, zu Recht in dieser Liste, aber leider Gottes nicht viel Gesprächsmaterial, Timon. Das müssen wir nochmal nachholen. Ne?
Ja, aber zum nächsten kann ich auf jeden Fall einiges sagen.
Das freut mich aber, ne?
Danke. Wollen wir nur noch den nächsten machen? Weil wir hatten ja überlegt, ob wir ein bisschen weitergehen sollen. Aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr.
Darf ich, bevor wir mit dem nächsten anfangen, eine Sache dazwischen schieben? Die dauert nicht lange. Ich möchte nämlich einmal kurz noch mal einen Blick auf die andere Liste werfen, die wir ganz am Anfang, also vor zwei Folgen quasi noch mal angesprochen hatten. Das ist quasi, da hat einer bei Reddit, ne, verbessere mich, wenn ich falsch liege, hat bei Reddit aus allen bekannten Filmportalen die Bewertung bis heute zusammengefasst und eine neue Liste erstellt. Also die wirklich besten Filme aller Zeiten und nicht nur die auf IMDb bewerteten, weil bei IMDb habe ich mich jetzt zum Beispiel auch angemeldet und meinen Film bewertet und wenn ich den persönlich scheiße fand, dann spiegelt das ja, ne, kann trotzdem der beste Film aller Zeiten sein am Ende. Und da haben wir leider die letzten Folgen nicht mehr so drauf geachtet. Ich glaube, bis Platz 5 hatten wir besprochen, ne?
Also, und wir haben eine Folge nicht drauf geachtet.
Ja, also das letzte Folge war dann Platz 6 bei IMDb Schindlers Liste. Bei der anderen Liste war es tatsächlich Chihiros Reise ins Zauberland. Und da muss ich sagen, what? Also, geil. Also, ich freue mich, also im positiven Sinne. Weil der Film ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und dass es einen Animationsfilm so hoch geschafft hat, muss man mal Props da lassen.
Der kommt auch noch auf der normalen IMDb-Liste, aber ein bisschen braucht er noch.
Genau, der braucht noch ein bisschen. Dann haben wir auf Platz 7 Schindlers Liste bei der für alle, ne? Ich mach das lieber andersrum. Auf Platz 7 haben wir Herr der Ringe, Rückkehr des Königs bei IMDb. Auf der anderen Liste ist Schindlers Liste, also ungefähr gleich wie bei der anderen. Dann auf Platz 8 hatten wir jetzt Pulp Fiction letzte Mal. Und auf der anderen ist Casablanca. Oi. Das wird, da habe ich Angst vor, Timon.
Ja, da habe ich auch Angst vor, tatsächlich. Aber,
der wird.
Wann kommt der? Warte, ich guck mal nebenbei, wann der bei uns kommt.
Ich habe auch letztens noch gelesen, der soll nicht nur sehr lang sein und sich um ziemlich viel Romantik drehen, sondern der soll auch sehr rassistisch sein, der Film. Dementsprechend bin ich mal.
Ja, gut, 49 wurde er gemacht, also.
Ja.
Ja, aber wir haben auf jeden Fall noch ein Stückchen, bis der bei uns auf der Liste kommt. Deshalb gehen wir erstmal weiter zu unserem
Zukunftsproblem, ne? Dann haben wir auf Platz 9 jetzt zwei glorreiche Lunken gehabt, ne? Haben wir gerade besprochen. Auf Platz 9 haben wir Psycho von Alfred Hitchcock bei der anderen Liste. Auch ein sehr schönes Ding. Da müssen wir auch mal bald, das kommt ja auch bestimmt. Also eigentlich kommen die Filme so oder so alle, die wir jetzt hier besprechen, aber ich finde halt interessant, wie die Platzierungen sind. Platz 10 war jetzt Herr der Ringe, die Gefährten, ja, und auf der anderen Liste sind es die Goodfellas, die werden wir auch demnächst noch, die werden uns noch über den Weg laufen, demnächst. Und Platz 11 kommt jetzt gleich bei uns, bei der anderen Liste ist es Lawrence von Arabien, auch ein Film, vor dem ich mich ein bisschen fürchte, aber welcher Film kommt jetzt auf der IMDb-Liste auf Platz 11?
Platz Nummer 11, Fight Club. Von 1999. Directed by David Fincher.
Oh. Oh. Fight Club. Nee. Place 11th.
Ach, shit, ja. 11th Place. Fight Club. From the year 1999. Ja. And the director David Fincher.
Kampfverein. Wie es in Deutsch heißen würde.
Kampfverein.
Im Deutschen hätte der auch so einen richtigen Scheißtitel, so Kampfverein
Castrop Rauxel.
irgendwie zwei verrückte Köpfe oder sowas. Irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, es wäre geil, wenn die einfach im Titel dann schon den Film spoilern würden. So.
Jo, ja, also, stimmt.
Also ich habe jetzt lustige Ideen für Titel, die ich jetzt aber sagen möchte.
Spoiler nicht.
Ich möchte nicht spoilern, weil bei dem Film ist es halt wirklich elementar, dass ihr vorher nicht wisst, was in dem Film passiert.
Möchtest du deine Meinung zuerst sagen? Weil jetzt möchte ich, du hast zwar schon sehr viel Redeanteil gehabt in dieser Folge, aber ich möchte deine Meinung auf jeden Fall zuerst hören.
Du möchtest meine Meinung zuerst hören?
Genau.
Fight Club ist einer der ersten Filme gewesen, die meinen Kopf so richtig durchgeschwurbelt haben. Also Fight Club gilt ja jetzt mittlerweile auch als Klassiker. Das ist halt auch wieder Popkultur, so wie Pulp Fiction. Den hat man eigentlich definitiv gesehen. So, wenn man sich ein bisschen mehr mit Filmen beschäftigt, hat man diesen Film, also kommt man auch nicht dran vorbei. Und auch zu Recht, muss man sagen, weil Fight Club ist mit einer auch meiner Lieblingsfilme, gerade weil er so schön bizarr ist und ja, so out of the box arbeitet. Ja, du hast halt Stilmittel in dem Film, die David Fincher damit reinbringt, die halt viele Filme nicht machen würden. Ja, nehmen wir mal eine Szene, die am Anfang passiert, da redet er darüber, dass alle ihre Wohnungen immer gleich eingerichtet haben und dann ploppen da die Preise von Ikea auf, ne, mit diesem typischen, mit der Ikea-Font und so weiter. Ich liebe diese Szene, ist einfach geil. Und der Film ist, also, wie gesagt, ich gehe wenig bis gar nicht auf die Story ein. Fight Club beschreibt am besten, was in dem Film hauptsächlich passiert. Ne, das ist die Grundstory. Es geht um einen Fight Club, ja. Um einen
Club,
wo sich die Leute auf die Schnauze hauen. Was da drumherum passiert, solltet ihr im besten Fall vorher nicht wissen, weil das genau die Faszination am Ende von dem Film ausmacht. Damit ihr mit offenem Mund nachher am Ende des Films da sitzt. Und ich, für mich persönlich war das einer der ersten Filme, der solche Dinge in mir ausgelöst haben. Natürlich gibt es da noch einige andere Beispiele, die auch vorher schon existiert haben, aber David Fincher ist auch einfach ein Meister darin, solche Filme abgefuckt und abgefahren irgendwie zu konzipieren und umzusetzen. Und ja, Fight Club ist, also das muss man gesehen haben. Also da kommt es nicht dran vorbei. Auch die Besetzung mit Edward Norton und Brad Pitt. Wen hattest du noch? Helena Bonham Carter ist noch dabei. Dann da spielt fucking Meatloaf in dem Film mit. also es ist einfach von vorne bis hinten pure Unterhaltung. Und jetzt gebe ich an dich ab, weil ich immer noch gespannt bin, warum du wolltest, dass ich zuerst
rede. Ich wollte einfach nur hören, weil ich das Gefühl hatte, dass ich oft angefangen hatte. Aber ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich das sehr ähnlich sehe. Also ich bin sowieso großer David Fincher-Fan.
Ja,
weil ich finde, dass die alle so einen sehr geilen Schlag irgendwie haben. Also egal ob Sieben oder The Social Network oder eben Fight Club. Und ich finde geil, dass neben dieser ganzen Story immer so eine unterschwellige Gesellschaftskritik drin ist. Und da auch einfach, wie du schon sagtest, so Stilmittel drin sind, die man sonst nicht so findet. So wie die also ich dachte beim ersten Mal ein bisschen, ich habe den auf DVD mir mal gekauft, so random, so, okay, Fight Club kenne ich, nehme ich mal mit auf dem Flohmarkt. Und ich dachte erst, mein Film wäre kaputt.
Der Film ist kaputt, ja.
Soll ich das spoilern? Eigentlich ist es ja kein großer Spoiler.
Ja.
Es ist ja mehr ein Easter Egg. Ja. Aber es gibt Sequenzen, wo so für ein Frame die Figur von Brad Pitt reingeschnitten ist einfach. Und zwar so kurz, dass du dich fragst, war das gerade wirklich da? Und wenn man mal nachguckt, dann ist das einige Male, ich glaube irgendwie 8 Mal oder so, ja. Ist mir gar nicht immer aufgefallen. Und ich dachte erst am Anfang, okay, warum flackert mein Film so? Bis ich geguckt habe und gemerkt habe, okay, das soll tatsächlich so sein. Und ja, irgendwie ist der komplett von vorne bis hinten so ein bisschen abgefuckt einfach, aber in einem sehr, sehr geilen Tonus und in der Mischung, dass es einfach verwirrt, Spaß macht und trotzdem sehr viel zum Nachdenken anregt, würde man jetzt sagen. Und deshalb finde ich den auch sehr, sehr geil. Also ich hätte hier auch tatsächlich die volle Punktzahl gegeben, wenn mich jemand gefragt hätte.
Geiler Typ. Geiler Typ. Ja. Nee, also Fight Club, was soll man da großartig, also das Ding ist halt, wenn du da jetzt mehr drüber redest, dann verrätst du zu viel, ne?
Das ist Problem. Genau das.
Aber es hat sich auch tatsächlich, also es gibt einige Filme, die die Idee hinter dem Film nochmal quasi, nicht geklaut haben, aber eine Hommage daran gesetzt haben. Und es ist ja auch tatsächlich, also ich habe das Buch ja nie gelesen, ne? Das basiert ja auch auf einem Roman.
Ach so.
Ich weiß halt nicht, wie viel von der Idee auch von David Fincher ist oder aus dem Buch. Es kann auch viel das Buch gewesen sein. Aber,
ja, aber du musst ja trotzdem ein gutes Drehbuch dann draus machen.
Irgendwie. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und also ich war quasi ziemlich überfordert, als ich den Film geguckt habe und dann da draus kam, was draus kam. Dementsprechend, aber Fight Club ist auch ein Film, den kannst du immer und immer wieder gucken. Also selbst wenn du weißt, was abgeht, den schmeißt du zwischendurch einfach mal rein und hast einfach eine geile Zeit.
Ich weiß nicht, ob es negativ ist für uns gerade, dass wir halt nicht genauer drauf eingehen können, weil wir, glaube ich, so viel erzählen können.
Ja, irgendwie. Aber ich meine, du sagst ja selber, wir haben ja gleich die Stunde schon wieder voll, ne? Also,
ja, das stimmt.
Man kann ja mal gucken, also, wir können ja mal, wenn die Events mal immer wieder losgehen, kann man ja so mal ein Best-of machen und unsere Lieblingsfilme aus der Liste noch mal irgendwie zusammen gucken.
Dann wird aber sowas von da reinkommen.
Und dann können wir ja auch vor Ort oder auch im Podcast noch mal sehr explizit und mit Spoilern darüber reden.
Fun Fact, das war ja, ach, ich glaube, wir hatten es sogar mal erzählt im Podcast. 42 Podcast-Trivia, wir hatten ja mal überlegt, den zu zeigen, bis uns dann kurz vorher aufgefallen ist, dass der ja ab 18 ist. Und wir dann gemerkt haben, so jugendschutzrechtlich kommen wir da schwierig. Doch an unsere Grenzen.
Ja, wir haben erst die Tickets verkauft und dann gesagt, dass der Film ab 18 ist. Ne? Das war nicht so schlau. Und dann haben wir, was haben wir am Ende dann geguckt?
Ah, die Entdeckung der Unendlichkeit. Und dann
das
ging aber eine ganz andere Richtung plötzlich.
Ja, das war eine interessante Richtung. Aber wie gesagt, wenn ihr Langeweile habt, guckt euch Fight Club an. Definitiv. Das ist,
und es ist geil zu sehen, wie Leute sich einfach auf die Fresse hauen.
Das definitiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Timon.
Ja?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt da zwischendurch immer und immer wieder in den Kopf. Weil ich bin immer jemand, der hat sich noch nie so richtig geprügelt, ne?
Ich auch tatsächlich nicht.
Und ich komme mir zwischendurch, wenn ich so richtig, richtig sauer bin, denke ich an Fight Club und denke mir, weil es geht ja auch in einer Szene, da wird ja, pass auf, das können wir ja mal erklären. Den Fight Club gibt es, weil die Protagonisten in dem Film mit der These spielen, dass man sich zwischendurch einfach mal auf die Fresse hauen muss und das einfach eine Genugtuung sondergleichen ist. Deswegen existiert der Fight Club, ja. Dass da wirklich zwei Männer sind, die beide gerade richtig auf die Schnauze kriegen wollen und austeilen wollen, ja, um quasi die ganzen Rotz, die ganzen Wochen und diese ganze Normalität aus sich gegenseitig rausprügeln wollen. Und genau diesen Gedanken finde ich sehr interessant, weil
ich habe Angst, wo das jetzt hingehen soll, diese Richtung.
Nee, aber also manchmal denke ich mir einfach, fuck, Alter, eigentlich würde ich das gerne mal wirklich ausprobieren, ja. Und wenn ich meine halbe Zahnreihe irgendwie verliere, es kann halt wirklich sein, dass es stimmt. Aber das weißt du halt erst, wenn du es gemacht hast am Ende, ne?
Ich finde auch schön, so viel sei auch gesagt, es gibt eine Szene, wo er dann nach dem Fight Club in seinen Alltag wiederkommt und dann versuchen muss, halt diese wie nennt man die, Schrammen und Hinweise auf diesen Kampf irgendwie zu verdecken, was halt auch so weniger gut funktionieren würde dann, glaube ich.
Ja, das ist dieser Gedanke, einfach mal genau das zu machen, was der normale Menschenverstand eigentlich einem verbietet. Und ich spreche jetzt nicht von irgendjemandem umnieten oder so, sondern wirklich in einem abgesprochenen Kreis sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen und danach einem in die Arme. Also so quasi das, was Boxer als Sport machen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, nur dass du halt da richtig brutal bist, bis man wirklich blutend am Boden liegt, draufballert.
Du hast sehr merkwürdige Fantasien. Ich weiß nicht, wo die Film-Events dann später noch hingehen, wenn wir wieder in die Kinos können.
Ja, wir machen dann, gibt nur eine Regel nachher beim 42-Podcast-Event. Rede nicht über das 42-Podcast-Event.
Man muss aber sagen, es sind nur Männer in diesem Fight Club, ne? Also es geht auch sehr viel um die Rolle der Männer in der Gesellschaft dann.
Das stimmt. Und ich finde das einen sehr interessanten Gedanke. Aber sehr, sehr, sehr genial umgesetzt und gerade auch mit diesen Kniffen, die da zwischendurch passieren und diesen ganzen Stilmitteln, die dann diesen Film sehr einzigartig machen lassen, weil das hat natürlich alles einen Grund, warum du dachtest, der Film ist kaputt und so.
Ja,
genau. Dann ist ja alles nicht aus Versehen da drin gelandet, sondern das hat alles seinen Grund. Und dementsprechend ist Fight Club zu Recht auf Platz 11 der besten Filme aller Zeiten nach IMDb-Wertung.
Ich muss auch sagen, beide Hauptdarsteller, hast du ja auch gesagt, sind sehr, sehr schön gecastet. Sowohl Brad Pitt, der, glaube ich, also ich würde sagen, das war so seine Paraderolle, weil ich finde, er wirkt immer ein bisschen billig, so, weil es halt Brad Pitt ist. Und er dann immer so Brad Pitt spielt, wie er jemanden spielt. Außer da, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil er halt
Brad Pitt Aber Edward Norton kann auch als Schönling im Kopf, ne? Brad Pitt ist immer so der Schönling, der so einfach so für die Quote da ist,
damit man
was
genau
zu gucken hat. Aber Brad Pitt kann auch richtig gut schauspielen. Das beweist er halt auch oft bei den Tarantino-Filmen oder jetzt hier bei Fight Club. Also ich habe den früher immer sehr unterschätzt und dann kamen halt solche Filme dazu, ne? Übrigens, möchtest du mal raten, auf welchem Platz der Film auf der anderen Liste ist?
Boah, wahrscheinlich irgendwie 46 oder sowas.
141.
Eieieiei.
Also der ist ganz schön weit runtergerutscht. Verstehe ich das auch nicht. Aber gut.
Ich wollte aber auch sagen, ich glaube, man hätte kaum Leute finden können, die den Trauerkloß besser spielen können als Edward Norton, weil er echt so bemitleidenswert aussieht jedes Mal und so in Selbstmitleid versinkt.
Ich mag den auch richtig gerne. Edward Norton Cookie sehe ich richtig gerne. Aber der spielt halt auch oft immer dasselbe. Da hast du schon recht. Also
Diese Szene, wo er am Kopierer steht und so völlig leer einfach irgendwo hinguckt,
Gold. Hat Edward, never mind, das war nicht Edward Norton, das war, wie hieß der Kollege nochmal? Ich habe gerade Wanted im Kopf.
Kennst du Wanted? Einer, der ganz anders aussieht einfach.
Nee, Wanted, wie heißt der Kollege? James McAvoy, genau, der hat bei Wanted noch mitgespielt. Da gibt's eine ähnliche Szene, wo da muss ich sagen, Wanted ist so ein sehr mittelmäßiger Film, den habe ich als Jugendlicher sehr abgefeiert, aber jetzt mittlerweile denke ich so, uff, um eine Ecke schießen und so ist halt schwierig. Aber James McAvoy hat das sehr gut gespielt. Da gibt es eine Szene, wo dann quasi dem Platz irgendwann der Kragen und er nimmt eine Tastatur, haut seinem Chef die voll in die Fresse und in Zeitlupe fliegt dann so ein Zahn und so Buchstaben und dann steht dann so mit den Buchstaben und seinem Zahn steht dann Fuck you da in Zeitlupe. Und
ich glaube, das kenne ich sogar.
Das ist schon sehr, sehr gut. Und da dachte ich, das wäre auch Edward Norton gewesen. Aber es war James McAvoy. Gut.
Schade.
Schade.
Aber das GIF kenne ich, glaube ich, von 9GAG oder so. Ja.
Ah, jo, das gibt's auch als GIF. Aber der Film ist auch, kann man sich mal angucken, aber ja, ist egal. Guck lieber The Fight Club auf jeden Fall.
kleiner Spoiler dazu, falls ihr den Film auch gesehen habt. Oder überlegt, Who Am I zu gucken. Quasi,
ja, das
guckt
meint
den einfach nicht. Ich verstehe nicht, ich habe Leute im Freundeskreis, die sagen immer, boah, der war so geil. Und dann frage ich, hast du Fight Club gesehen? Und sie sagen, nein. So, dann guckt einfach Fight Club.
Ja, also Who Am I fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, auch aus dem Grund, weil Who Am I kein Geheimnis daraus macht, dass er von Fight Club geklaut hat.
Es gibt
in dem Film Fight Club-Poster überall. Hast du das mal gemerkt?
Aber dann brauche ich dann, nee, tatsächlich nicht, aber dann brauche ich ihn nicht gucken, wenn ich das Original.
Ja.
Weißt du?
Aber der Film ist auch abseits dieses Twists, der dann quasi geklaut wurde, auch nicht schlecht. Also Who Am I ist für einen deutschen Film doch relativ gut, muss man sagen.
Ja, aber dann machst du doch nicht, wenn du schon so einen großen Aufriss hast als deutschen Film, klaust du doch nicht von einem der größten Filme aller Zeiten.
Das ist ja,
wenn ich guck doch auch nicht die Sieben Samurai, wenn ich das große Krabbeln gucken kann.
Junge, jetzt warum haust du den jetzt schon raus?
Den bring ich nächstes Mal nochmal, komm, ein bisschen. Oh,
ja, das vergessen die Leute eh. Das ist so wie Facebook. Da habe ich auch schmerzhaft auf der Arbeit gelernt. Facebook. Da kann man auch mal Dinge wieder reposten, weil die Leute das eh wieder vergessen. Und das funktioniert wirklich. Ist auch egal. Ich bin durch dann für heute. Wie sieht es mit dir aus?
Ja, dein Plan, noch einen vierten Film zu machen, der ist ja grandios gescheitert.
Einfach. Ja, ich dachte, wir reden wenig. Also, wir haben ja auch viel am Anfang über Bibi und Tina geredet, muss man sagen. Das hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet. Weil ich dachte halt, wir reden über Herr der Ringe wenig bis gar nicht, weil wir halt letztes Mal schon das Thema Herr der Ringe hatten. Aber möchtest du noch dein Funfact raushauen?
Ich wollte sagen, nächstes Mal geht's um Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen und Mädchen gegen Jungs.
Ich bemühe mich, den zu sehen.
Und Funfact an der Stelle.
Warte. Timons lustiger Funfact.
Hey Leute, wusstet ihr schon, dass Eddie Redmayne, Tom Hiddleston und Prinz William alle in einer Klasse waren? Cool, oder?
Das war Timons lustiger Funfact.
War lustig, das war oder?
Das war schon lustig. Ich habe nur nicht richtig zugehört. Also, wer war jetzt in einer Klasse?
Ich habe nicht zugehört.
Ist egal. Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Und dann bin ich hoffentlich nicht krank oder Timon. Und wir schaffen das schon. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.